Ja, vielen Dank für die Einleitung und Einladung. Der Vortrag basiert, wie schon in der Anmoderation erklärt, auf meiner Doktorarbeit bzw. auf diesem Buch, was daraus dann entstanden ist. Und die Doktorarbeit hatte natürlich als Doktorarbeit einen noch äußerst längeren Titel und akademischeren Titel als nur von Adorno zu Mao, sondern die hieß mit kompletten Titel die Rezeption der kritischen Theorie und die Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen deutschen Vergangenheit von der anti-autoritären Fraktion zu den K-Gruppen. Und für diesen Vortrag habe ich so ein paar Sachen rausgeworfen. Also die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit habe ich komplett rausgelassen. Und auch so die anderen kritischen Theoretiker kommen in dem Vortrag jetzt nicht groß vor, sondern ich versuche mich auf Marcuse zu konzentrieren. Ich würde jetzt einsteigen erstmal mit so einer Vorgeschichte von 68 und dann auf das Verhältnis der 68er zu Marcuse und umgekehrt eingehen und dann zur schlechten Aufhebung fortgehen. Also 1968 beginnt bereits 1956, denn 1956 passieren ein paar Ereignisse, weltgeschichtliche Ereignisse, die für die späteren Ereignisse von 68 von großer Bedeutung sein werden. Zum einen kommt es 1956 zum Aufstand in Ungarn. Und dieser Aufstand in Ungarn, der dann relativ schnell von sowjetischen Truppen niedergeschlagen wird, der ist dann für viele Westlinke der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt und der dazu führt, dass sie ihre Mitgliedschaften in der kommunistischen Partei, in ihren jeweiligen kommunistischen Parteien aufgeben und nach einem neuen Weg zwischen Stalinismus und Sozialdemokratie suchen. Und daraus wird dann entsteht eine spezielle Strömung, auf die ich dann gleich näher eingehen werde. Neben diesem Ereignis passiert noch ein wichtiges Ereignis innerhalb der kommunistischen Welt, nämlich der 20. Parteitag der KPdSU, auf dem der Generalsekretär Nikita Chruschtschow seine berühmte Geheimrede hält, wo er mit Stalin und mit Stalins Verbrechen abrechnet und die neue Politik der friedlichen Koexistenz mit dem Westen zur verbindlichen Außenpolitik erklärt und die erklärt, dass die kommunistischen Parteien im Westen nun auch nicht mehr auf einen revolutionären Umsturz, gewaltsamen Umsturz im Westen hinarbeiten sollen, sondern auf legalem Wege über Wahlen, Wahlbündnisse versuchen sollen, Einfluss zu gewinnen. Diese Neubestimmung der sowjetischen Politik führt zum Bruch der beiden großen kommunistischen Staaten oder von kommunistischen Parteien geführten Staaten, sagen wir es lieber so, zwischen Russland und China. Denn die KP Chinas unter der Führung Mao Zedongs lehnt den Kurswechsel der Sowjetunion als Revisionismus ab. Für die Maoisten hat die KPdSU die revolutionäre Doktrin des Marxismus-Leninismus verraten. Und folgerichtig kommt es fast auf der ganzen Welt zu Abspaltungen von den örtlichen KPs und zu Bildung von maoistischen Gruppierungen. Neben diesen beiden weltpolitischen Ereignissen gibt es auch noch ein Ereignis in der Bundesrepublik, das für 68 eine bestimmte Bedeutung haben wird, nämlich 1956 wird die Kommunistische Partei Deutschlands verboten. Und dies führt später dann zu einschneidenden Veränderungen in der jeweiligen Ausprägung der 68er Bewegung zu anderen Staaten, wie zum Beispiel Italien oder Frankreich, wo es starke kommunistische Parteien damals ja noch gab. Dann wäre es noch wichtig, darauf einzugehen, dass auf der ökonomischen Ebene die 50er und 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts die Phase des Nachkriegsbooms waren. Im globalen Norden gibt es eine fordistisch-keynesianische Wirtschaftspolitik, gekennzeichnet durch Massenproduktion und Massenkonsum. In dieser Phase benötigt das Kapital nicht nur viele Arbeitskräfte, die in der Bundesrepublik unter anderem als sogenannte Gastarbeiter aus dem Ausland angeworben werden, sondern auch gut ausgebildete technische Intellektuelle. Die Universität wird in dieser Zeit zum ersten Mal zur sogenannten Massenuniversität, wo größere Teile der Jugend ausgebildet werden. Und das Studium wird auch immer gezielter hin auf die Bedürfnisse der Verwertung hin orientiert. Durch diese ökonomischen und politischen Entwicklungen bilden sich in Westeuropa und den USA kleine Zirkel, oft um Zeitschriftenprojekte, die zu den Keimzellen einer neuen Linken werden. Einige Beispiele für diese Keimzellen sind Zeitschriften wie die New Left Review in London, die Zeitschrift L'Argument in Paris, die Caterni Rossi in Italien, Gruppen wie die Situationistische Internationale oder die Gruppe Socialismo Barbarie. In Westdeutschland wird der Sozialistische Deutsche Studentenbund zum Zentrum der hiesigen Neuen Linken. Also der SDS ist eigentlich schon relativ bald nach dem Krieg als Studentenorganisation der SPD gegründet worden, wird aber nach einer allmählichen Linksentwicklung von der Partei durch einen Unvereinbarkeitsbeschluss rausgedrängt und der heimatlose Verband nähert sich dann nach und nach so der internationalen Neuen Linken an und beschäftigt sich auch mit den Theorien und auch den Praktiken der Neuen Linken in anderen Ländern, also so Demonstrations- und Aktionsformen wie Sit-ins oder Go-ins aus der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zum Beispiel. Die Neue Linke unterscheidet sich in der Theoriebildung von der alten Linken durch einige Punkte. Zum einen wäre da eine neue Lektüre der Marxischen Schriften, es werden Marx-Lesekreise veranstaltet, zum Teil auch Schriften von Marx zum ersten Mal in die jeweilige Landessprache übersetzt, etwa in Italien. Vor allem die Frühschriften und Texte wie zum Beispiel die Grundrisse von Marx bekommen durch diese Neuentdeckung einen ganz anderen Stellenwert als in der orthodoxen marxistischen Lesart. Es kommt zu einer Einbeziehung dissidenter Strömungen und eine Aufnahme etwa psychoanalytischer oder existenzialistischer Einflüsse. Und so bezieht sich die Neue Linke in ihrer Marx-Rezeption viel stärker auf den Begriff der Entfremdung und nicht mehr so sehr auf den Begriff der Ausbeutung, wie das die alte Linke getan hat. Auch der Revolutionsbegriff verändert sich. Es geht nicht mehr nur darum, die Macht zu übernehmen und die Wirtschaft unter die Kontrolle zu bekommen, sondern die Revolution soll zu einer umfassenden Umwälzung in allen Bereichen der Gesellschaft führen. Das Private wird politisch. Das führt auch gleich zum nächsten Punkt der Transformationsstrategie. Nicht die Unterordnung der Einzelnen unter ein Kollektiv, dessen autoritäre Vorgaben in einer einmaligen Machteroberung umgesetzt werden sollen, ist das anvisierte Vorgehen, sondern bereits vorher sollen neue Lebens- und Verkehrsformen experimentell ausprobiert und Subkulturen gebildet werden. Bereits in der alten Gesellschaft soll die neue hervorscheinen und hier gibt es Anknüpfungspunkte an so frühsozialistische, siedlungsanarchistische, anarchistische Utopien. Das hat natürlich alles Auswirkungen auf die Organisationsfrage. Also die Neue Linke ist eine Bewegung und keine Partei, wie es die alte Linke war bzw. wurde. Und diese Bewegung versucht durch direkte Aktionen die Gesellschaft und die Menschen an sich zu verändern. Die Trägerschaft der Neuen Linken verengt sich nicht so stark auf die Industriearbeiterinnenschaft, wie das bei der alten Linken der Fall ist, sondern umfasst Randgruppen, Intellektuelle, die Jugend, auch viel mehr Frauen, Minderheiten spielen eine größere Rolle. Und bedeutend bei dieser Theoriebildung ist vor allem auch die Wiederentdeckung vergessener und verdrängter Strömungen. Beispiel können hier etwa der Anarchismus, der Rätekommunismus oder der westliche Marxismus ausgeführt werden. Und eine Unterströmung, würde ich es jetzt mal nennen, des westlichen Marxismus spielt in der Bundesrepublik eine wichtige Rolle und das ist nämlich die kritische Theorie. Die Schriften der kritischen Theorie sind nach Alex Demirovic sogar das Medium der Selbstverständigung der studentischen Protestbewegung in der Bundesrepublik. Und jetzt knüpfe ich nochmal kurz an die Einleitung an. Das Verhältnis der einzelnen Vertreter der kritischen Theorie zur Protestbewegung ist alles andere als einheitlich. So ist bei Max Horkheimer eher eine ablehnende Haltung, er sieht das sehr, sehr skeptisch. Bei Theodor W. Adorno ist es so, dass der öfter in Seminaren seine Sympathien mit der Studierendenbewegung artikuliert, aber das auch nicht nach groß nach außen trägt. Und dann im Laufe der zunehmenden Radikalisierung befürchtet er auch einen reaktionären Umschlag und es kommt immer mehr zu Auseinandersetzungen, bei denen ja auch Adorno persönlich auch angegriffen wird. Also da gibt es eher so einen Entfremdungsprozess. Ganz im Gegenteil dazu ist die Entwicklung bei Herbert Marcuse, um den es ja heute Abend gehen soll. Marcuse bezeichnet sich selber als Angehöriger der Neuen Linken. Und sowohl in den USA, wo er lebt und lehrt, als auch in Westeuropa, wohin er häufig reist, ist er Teil der Bewegung. Und Marcuse ist auch meistens zufällig immer genau dann da, wo gerade die entscheidenden Ereignisse auch passieren. Also Marcuse ist gerade im Mai 68, also auf dem Höhepunkt der Bewegung in Frankreich vor Ort. Marcuse ist auch genau im Juni 67 in Berlin vor Ort, als Benno Ohnesack bei der Demonstration gegen den Schah erschossen wird. Also er erlebt die die Höhepunkte der jeweiligen Bewegung immer vor Ort auch mit. Über das Verhältnis seiner Gesellschaftsanalyse zu den Aktivitäten der internationalen Neuen Linken schreibt er im Vorwort zu seinem Text Versuch über die Befreiung. Die Koinzidenz einiger in meinem Essay vorgeschlagenen Gedanken mit denen von den jungen Rebellen formulierten war für mich sehr eindrucksvoll. In der Phase der antiautoritären Revolte wird Marcuse von den bundesdeutschen Medien, etwa von der Zeitschrift Die Zeit, als das Idol der Studenten beschrieben, was seine herausragende Bedeutung für die Proteste unterstreicht. Da habe ich jetzt auch noch ein Bild dabei aus einem Comic, also einem Graphic Novel über Marcuse. Da spricht Marcuse in Paris, glaube ich, auf einer Kundgebung und es wird gerufen, mein Held und Sie sind der Guru der Neuen Linken und Marcuse ist ganz verwundert, was soll ich sein? Also das spielt so ein bisschen damit, mit dieser Bedeutung, die Marcuse da von den Medien zugeschrieben wird. Seine Studie, Der eindimensionale Mensch, wird laut Wolfgang Krauser von der studentischen Protestbewegung als Grundlagenweg aufgefasst. Und der bekannteste Kopf des SDS, Rudi Dutschke, bezeichnet ihn als intellektuellen und politischen Lehrer. Als Marcuse 67, eben wo er genau vor Ort ist, bei der Erschießung ohne Sorgs und dem Scharbesuch, da spricht er genau an der Freien Universität in Berlin, 4 Abende in Folge über das Thema das Ende der Utopie. Und ihm hören dabei jeweils bis zu 2500 Studierende zu. Marcuse hat sich auch schon vorher häufig an Kongressen der außerparlamentarischen Opposition beteiligt, etwa 1966 auf dem SDS-Kongress Vietnam, Analyse eines Exempels in Frankfurt, da hat er das Hauptreferat gehalten. Diese Auftritte prägen die Theoriebildung der Studentenbewegung etwa hinsichtlich der Frage des revolutionären Subjekts nachhaltig. Im SDS gab es bereits seit der ersten Hälfte der 60er Jahre unter Berufung auf die amerikanische New Left und vor allem auf den Soziologen Charles Wright Mills eine Diskussion darüber, ob nicht vielleicht die radikalen Intellektuellen gegenwärtig die einzige historische Agentur der Veränderung seien. Und aufgrund der Gedanken von der Gesellschaftstheorie Marcuses bildet sich im antiautoritären Lager, jetzt ein Bewusstsein darüber, zumindest potenziell Träger einer neuartigen sozialrevolutionären Politik zu sein. Und dieses Bewusstsein entwickelt sich auch daraus, dass es einen Bedeutungswandel in der Einschätzung der Rolle der traditionellen Industriearbeiterinnenklasse gibt. Marcuse führt auf dem erwähnten SDS-Kongress über die US-amerikanische Arbeiterinnenklasse aus. Die Arbeiterklasse in den Vereinigten Staaten gehört nicht zur Opposition. Sie ist integriert in das System. Integriert nicht nur ideologisch, sondern integriert auf der materiellen Basis steigender Produktivität und eines steigenden Lebensniveaus. Selbstverständlich ist Amerika eine Klassengesellschaft. Aber diese Klassengesellschaft ist nicht mehr eine des Klassenkampfs im traditionellen Sinne. Diese Entwicklung verstärkt sich auch noch zusätzlich durch die Veränderungen im Produktionsprozess, in dem der Einfluss der traditionellen Industriearbeiterinnenklasse abnimmt und dagegen das Gewicht der hochqualifizierten Angestellten, Technikerinnen, Wissenschaftlerinnen etc. immer mehr zunimmt. Auf der Sommeruniversität der Praxisgruppe 1968 in Jugoslawien erläutert Marcuse dies folgendermaßen. Ich führte diesen Zeitfaktor ein im Hinblick auf die entscheidenden Transformationen des Kapitalismus im derzeitigen Stand der Entwicklung. Der Rückgang der Blue-Collar-Workers, Handarbeiter, im Verhältnis zu den White-Collar-Workers, technische Intelligenz. Je geringer die Bedeutung unqualifizierter oder wenig qualifizierter Arbeiter für den Produktionsprozess ist, umso stärker wird der Produktionsprozess automatisiert und umso schwächer die Rolle, die die alte industrielle Arbeiterklasse in diesem Prozess spielt. Diese studentische Intelligenz ist potenziell eine revolutionäre Gruppe, weil aus den Reihen dieser Gruppe der Kapitalismus seine zukünftigen Kader für den Produktionsbereich rekrutiert. Seine Techniker, Wissenschaftler, Ingenieure, Mathematiker, sogar Soziologen und Psychologen und vielleicht sogar auch Philosophen. Diese Gruppe wird folglich immer stärker eine Hauptfunktion im Produktionsprozess übernehmen. Diese Gedanken von Marcuse über den Bedeutungsrückgang der industriellen Arbeiterklasse und damit zusammenhängend die Abkehr vom leninistischen Ansatz, von der alleinigen revolutionären Rolle des Industrieproletariats, beeinflussen die Antiautoritären zunächst nachhaltig. Das wird dann verbunden auch mit Theorien, die in derselben Zeit auch etwa von Serge Mallet vertreten werden, der explizit in den Technikerinnen, Forscherinnen und Facharbeiterinnen eine neue Arbeiterinnenklasse erkennt. Und auch auf Friedrich Pollock greift die anti-autoritäre Protestbewegung in diesem Zusammenhang zurück und dessen Schriften über die Automation werden da rezipiert. Der bedeutendste Theoretiker des SDS, Hans-Jürgen Krahl, führt das Ergebnis dieser Rezeption aus. Wenn es stimmt, dass immer mehr geistige Arbeit, selbst die Verfertigung methodologischer Regeln, etwa in der Mathematik, unter das Kapital, unter den Verwertungsprozess subsumiert ist, dann verändert sich der Proletariatsbegriff. Anders gesagt, wenn geistige Arbeit immer mehr in produktive Arbeit integriert wird, dann kann das Industrieproletariat, das Heer der körperlich arbeitenden Maschinenarbeiter, nicht mehr die Totalität des proletarischen Klassenbewusstseins aus sich heraus entwickeln. Noch so viele spontane Streiks in der BRD, in den Turiner Fiat-Werken und so weiter werden nichts daran ändern, dass das Industrieproletariat als Industrieproletariat ein Moment in der gesamten Klasse ist, aber nicht diese Klasse in ihrer Totalität repräsentiert. Doch trotz dieses Bedeutungswandels, den die Industriearbeiterinnenklasse seiner Meinung nach durchgemacht hat, war auch für Marcuse eine umfassende Revolutionierung der Gesellschaft ohne die Industriearbeiterinnenklasse nicht vorstellbar. Da sie aber momentan materiell und psychologisch in die eindimensionale Gesellschaft integriert sei, seien Katalysatorgruppen nötig, um das Klassenbewusstsein des Proletariats zu wecken. In dem bereits erwähnten Vortrag während der Sommeruniversität in Jugoslawien führte dazu aus: Unter diesen Umständen fällt die Aufgabe, radikales politisches Bewusstsein und eine ebensolche Praxis zu entwickeln, nicht integrierten Gruppen zu. Gruppen, deren Bewusstsein und deren Bedürfnisse noch nicht ein System von Herrschaft integriert sind und die Kraft dieses Faktums in der Lage und Willens sind, radikales Bewusstsein zu schaffen. Marcuse hat bei dieser Formulierung dieser Randgruppentheorie in erster Linie die Kämpfe der Schwarzen in den USA um gleiche Bürgerrechte im Blick. In seinem Buch Der eindimensionale Mensch führt er dann dies auch explizit aus. Unter der konservativen Volksbasis befindet sich jedoch das Substrat der Geächteten und Außenseiter, die Ausgebeuteten und Verfolgten anderer Rassen und anderer Farben, die Arbeitslosen und die Arbeitsunfähigen. Sie existieren außerhalb des demokratischen Prozesses. Ihr Leben bedarf am unmittelbarsten und realsten der Abschaffung unerträglicher Verhältnisse und Institutionen. Damit ist ihre Opposition revolutionär, wenn auch nicht ihr Bewusstsein. Ihre Opposition trifft das System von außen und wird deshalb nicht durch das System abgelenkt. Sie ist eine elementare Kraft, die die Regeln des Systems verletzt und es damit als ein aufgetakeltes Spiel enthüllt. In der Folge der studentischen Rezeption der Randgruppenstrategie von Marcuse entwickelt sich innerhalb der Bewegung eine zunehmende praktische Beschäftigung, unter anderem mit Kindern und Jugendlichen aus Heimen, mit Strafgefangenen, Obdachlosen und anderen Randgruppen. Vor allem die sogenannte Heimkampagne, bei der Fürsorgezöglinge in ihren Heimen organisiert werden sollen, ist Ausdruck dieser Bemühungen. So fahren etwa im Juni 1969 linke Studierende in das besonders berüchtigte Fürsorgeheim Staffelberg bei Frankfurt, stellen dort die Verantwortlichen zur Rede und organisieren mit den Heimbewohnern eine Vollversammlung, auf der verschiedene Forderungen aufgestellt werden. In der Folge dieses Besuchs gründet sich in dem Heim eine Basisgruppe. Doch anders als das von den studentischen Aktivistinnen geplant war, organisieren sich die Jugendlichen nicht langfristig im Heim, sondern eine große Anzahl der angesprochenen Bewohner flieht aus der Einrichtung und wird von den Studierenden dann in Frankfurt untergebracht, wo die Aktivistinnen meist erfolglos versuchen, sie in die politische Arbeit einzubinden. Dieses Vorgehen wiederholt sich dann noch in einigen weiteren Heimen in der Umgebung von Frankfurt und in Frankfurt selber. Und daraus entstehen eine ganze Reihe von Problemen für die studentische Protestbewegung, da die Objekte ihres Interesses meist nicht die Erwartungen erfüllen, die sie in sie hineinprojizieren. Denn anstatt sich aufgrund ihrer am eigenen Leib erfahrenen Unterdrückung als besonders konsequente Kämpferinnen gegen das System zu beweisen, wollen die meisten der Heimflüchtlinge nur ihre neu gewonnenen Freiheiten genießen. Die Politisierung scheitert in den meisten Fällen und die Kapazitäten der Bewegung stößt bei der Unterstützung der Fürsorgezöglinge an ihre Grenzen. Ein ehemaliger Heimbewohner beschreibt dies am Beispiel der nach Frankfurt entflohenen Jugendlichen aus dem Staffelberger Heim. Die Situation in Frankfurt wird immer kritischer. Wohnungen sind überbelegt, die Jugendlichen wissen nichts Rechtes mit sich anzufangen, sie hängen im Leeren, einige kriminalisieren sich, andere entfliehen in die Subkultur. Diese Erfahrungen, aber auch eine gründlichere Rezeption der Überlegungen von Pollock, Marcuse und Mallet führen mit der Zeit Inhalt der avanciertesten Teile der Protestbewegung zu einem differenzierteren Verständnis von der Rolle der Arbeiterinnenklasse, der Intellektuellen und der Randgruppen. Der eben schon erwähnte Hans-Jürgen Krahl beschreibt die Veränderungen, die die Studierendenbewegung auf ihrer Suche nach dem revolutionären Subjekt durchmacht. Wir meinten sogar, dass allein Randgruppen in Stellvertretung für die Arbeiterklasse handeln und gewissermaßen eine Art Menschheitsrevolution ohne Unterschied der Klassen initiieren können. Das alles hat sich sicherlich als Ideologie herausgestellt. In seinem Aufsatz Thesen zum allgemeinen Verhältnis von wissenschaftlicher Intelligenz und proletarischem Klassenbewusstsein formuliert Krahl dann auch schon differenzierter. Dass ohne die organisierte, produktive, wissenschaftliche Intelligenz die Bildung eines auf die bürgerliche Gesellschaft insgesamt bezogenen Klassenbewusstseins auch im Industrieproletariat unmöglich ist. Daraus zieht er die Konsequenz, die Bewegung wissenschaftlicher Intelligenz muss zum kollektiven Theoretiker des Proletariats werden. Das ist der Sinn ihrer Praxis. Krahl entwickelt aus diesem Verständnis heraus eine Handlungsanleitung für den SDS. Das bedeutet, und das ist auch die Rolle, die wir im SDS als Intellektuelle in der Aktualisierung des Klassenkampfs zu übernehmen haben, dass wir im praktischen Kampf der Theorie entfalten müssen, die für das Proletariat seine Sprach- und Bewusstseinswelt, die Herrschaft, hier im Spätkapitalismus verständlich macht, die so unendlich manipulativ und integrativ überdeckt ist, sie entschleiert und aufdeckt, dass es unsere Funktion ist, als politische Intellektuelle unser Wissen in den Dienst des Klassenkampfes zu stellen. Mit diesen Ausführungen stimmt er mit Marcuses Bestimmung der Intellektuellen als Katalysator der Bewegung schon eher überein, als mit der vorher in der Studentenbewegung vorhandenen Verkürzung der Überlegung Marcuses auf eine reine Randgruppentheorie. Die Debatte über die Frage des revolutionären Subjekts enthält dann durch die Ereignisse in Frankreich im Mai 1968 und auch darauffolgende Ereignisse in Deutschland neue Impulse. In Frankreich im Mai 1968 kommt es zu einer sozialen Revolte, die ausgelöst durch kleine studentische Protestaktionen große Teile der dortigen Arbeiterinnenklasse erfasst und das gesamte Land zeitweilig lahmlegt. Es werden viele Fabriken besetzt und es bilden sich selbstverwaltete Streikkomitees. Die alte Linke in Form der Kommunistischen Partei Frankreichs lehnt die Proteste erst ab und profiliert sich wörtlich als Partei der Ordnung, um dann, nachdem sie merkt, was für ein Ausmaß die Kämpfe angenommen haben, in diese Kämpfe zu intervenieren und diese dann wieder in geordnete Bahnen zu lenken, also in Anführungszeichen geordnete Bahnen auf Tarifverhandlungen und auf Wahlen. So schnell und so massiv die Proteste in Frankreich entstanden sind, so schnell fallen sie dort auch wieder zusammen. Auch in Deutschland erreichen die Proteste im Frühjahr 1968 ihren Höhepunkt. Einerseits mit dem Widerstand gegen die Notstandsgesetze und andererseits nach dem Attentat auf Rudi Dutschke. Zu den Antinotstandsprotesten will ich vielleicht nur sagen, dass da eine sehr große Bewegung war, in der der SDS eine bedeutende Rolle gespielt hat, dass es da aber auch nicht zu einer Zusammenarbeit mit Teilen der deutschen Arbeiterinnenklasse kam, weil nämlich die Gewerkschaften das verhindert haben. Und es gab diese große zentrale Großdemonstration damals in Bonn, an der hat der DGB nicht teilgenommen, sondern hat eine eigene Veranstaltung gemacht. Und der Streikaufruf, den der SDS lanciert hat, der wurde auch fast nur an Unis und Schulen befolgt. Und nur in ganz wenigen Betrieben kam es zu kurzen Arbeitsniederlegungen. Also da kam es zu keinem Zusammengehen zwischen der Arbeiterinnenklasse und der studentisch-schülerischen Protestbewegung. Im April 68 kommt es dann zu einem Attentat auf den medial bekanntesten Kopf der Protestbewegung, Rudi Dutschke. Der Rechtsextremist Josef Bachmann schießt Dutschke in den Kopf und dadurch kommt es zu einer rasanten Ausweitung der Proteste. Die Studentenrevolte springt von West-Berlin nun endgültig in die gesamte BRD über. Schüler und Lehrlinge beteiligen sich, es wird eine allgemeine Jugendbewegung. Die darauffolgenden Osterkrawalle werden zu den bis dato schwersten Ausschreitungen in der Bundesrepublik. Bei denen gibt es auch mehrere Tote, was heute auch ziemlich vergessen ist. Zum Ziel der Angriffe wird dabei meistens der Springer-Konzern, der nichts mit dem Springer Verlag zu tun hat, der durch seine mediale Hetze das Klima für das Attentat geschürt hatte. Bereits vorher gab es in der Studierendenbewegung den Plan, eine enteignete Springer-Kampagne zu starten, die aber nicht so richtig in Gang kam. In der Folge dieser Proteste strömen nun massenhaft Interessierte in den SDS und auch in die antiautoritären Clubs und bringen diese an die organisatorischen Grenzen. Diese neue Generation der Aktivistinnen fehlt jedoch die Erfahrung der jahrelangen theoretischen Diskussionen, die die antiautoritäre Fraktion in den 60er Jahren bis dahin geprägt hatte. Essentielle Bezugspunkte wie etwa die kritischen Theorie werden nun zunehmend verdrängt. Diese neuen Aktivistinnen, die Erfahrungen aus Frankreich, die wilden Streiks und Besetzungen, aber auch das Scheitern von zentralen Projekten in Deutschland, wie eben der Anti-Notstandsgesetz-Kampagne, also die Notstandsgesetze werden eingeführt, oder auch die Anti-Springer-Kampagne führen innerhalb der Protestbewegung zu einer inhaltlichen Neuorientierung, zum Nachdenken und der Suche nach neuen Bezugspunkten. Die Protestbewegung spürt, dass ihre Proteste an eine Grenze gestoßen sind. Was ich gerade eben ja schon gesagt habe, es kommt keine Ausweitung über so eine Jugendbewegung hinaus. Anders als etwa in Frankreich oder Italien gelingt es nicht, größere Teile der Arbeiterinnenklasse zu mobilisieren. Gleichzeitig ist die Bewegung spätestens seit dem 2. Juni 1967, also nach den tödlichen Schüssen auf Benno Ohnesorg in Berlin, in eine Phase von einer aktionistischen Dauermobilisierung eingetreten und es steht kaum mehr Zeit für theoretische Reflexionen. Dann ereignet sich im Herbst 1969 auch noch etwas, was für die weitere Entwicklung der Studierendenbewegung sehr wichtig sein wird. Es kommt in der Bundesrepublik zu einer Welle von wilden Streiks in der Industrie. Und diese Welle wilder Streiks verstärkt dann noch die Entwicklung innerhalb der Studierendenbewegung, die schon angefangen hat, also diese Suche nach neuen Bezugspunkten und führt dann dazu, dass man sich von der kritischen Theorie, von westlichem Marxismus und ja, diesen Dissidentenströmungen, auf die man sich bisher bezogen hat, abwendet und es zu einer verstärkten Retraditionalisierung der Theorie kommt und man sich mehr und mehr den sozialistischen Klassikern annähert. So schreibt zum Beispiel der Basisgruppenrat in Frankfurt, dass er empfiehlt, Texte von Lenin und Mao zur Schulung zu verwenden. Und begründet wird diese Auswahl dann mit dem Erfolg, den diese Revolutionäre in der Geschichte hatten. Sie schreiben: Wir wollen nicht lesen, was gerade aktuell erscheint. Das sind meist Schreibtischprodukte linker Professoren. Wir wollen wissen, was richtig und falsch ist. Das lesen wir, wenn wir die Genossen studieren, die in den letzten 150 Jahren die proletarische Revolution erfolgreich geführt haben. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong. Dann kann uns auch kein linker Akademiker mehr etwas vormachen. Ohne revolutionäres Studium ist langfristig eine revolutionäre Praxis der Lehrlinge in den Stadtteil Basisgruppen und der Aufbau einer schlagkräftigen Organisation nicht möglich. Dieser Hinweis auf den Aufbau einer schlagkräftigen Organisation weist schon im Weg der weiteren Entwicklung. Es folgt das sogenannte Gründungsfieber. Überall im Land bilden sich kleine Gruppierungen und zersplittern die bis dato relativ einheitliche westdeutsche Linke. Viele dieser Zirkel beziehen sich dann positiv auf den Maoismus und andere Lesarten des Marxismus-Leninismus. Die bisherige inhaltliche und praktische Orientierung der Bewegung wird nun radikal abgelehnt. So spricht etwa die Heidelberger Ortsgruppe des SDS von der Liquidierung der antiautoritären Phase. Die Septemberstreiks beschleunigen dabei diesen Trend zur Rückentdeckung der industriellen Arbeiterinnenklasse als einzigen revolutionären Subjekt und der Abwendung der Überlegungen von Marcuse, Pollock und Mallet. Die bereits zum Jahreswechsel 1968-69 aus der illegalen KPD herausgegründete Kommunistische Partei Deutschlands, Marxisten-Leninisten, KPDML, agitiert in diesem Sinne in die Jugendbewegung hinein und kann so aus deren Zerfallsprozess heraus vom sektiererischen Kleinstzirkel alter Stalinisten zur gesellschaftlich wahrnehmbaren Organisation heranwachsen. In ihrem Zentralorgan, dem Roten Morgen, schreibt sie unter Überschrift »Jetzt spricht die Arbeiterklasse« zu den klassentheoretischen Überlegungen der neuen Linken. Ein weiterer bürgerlicher Mythos ist zusammengebrochen, dass die westdeutsche Arbeiterklasse angeblich völlig integriert sei, kein Klassenbewusstsein mehr habe und nicht mehr kämpfen könne. Die umfassendste Streikbewegung seit 1963 hat diesen bürgerlichen Mythos, der auch in der kleinbürgerlich-revolutionären APO weit verbreitet ist, innerhalb einer Woche völlig zerfetzt und vom Tisch gefegt. Man kann sagen, dass die streikenden Kumpels Marcuse, Habermas und so weiter ideologisch getötet haben. Diese theoretische Entwicklung setzt sich natürlich auch im Bereich der studentischen Beschäftigung mit den gesellschaftlichen Randgruppen fort. So findet am 7. und 8. Februar 1970 in Berlin eine sogenannte Randgruppenkonferenz statt. Da treffen sich Teilnehmer, also die Teilnehmer dieser Konferenz sind Leute, die in Gruppen mitarbeiten, die sowohl praktisch als auch theoretisch zu und mit Randgruppen arbeiten. Also es sind etwa 230 Leute aus 40 verschiedenen Gruppen, die aus 20 verschiedenen Städten kommen. Und man kann allerdings schon bei der Vorbereitung der Konferenz sehen, dass sich die theoretischen Grundlagen seit dem Beginn der praktischen Arbeit mit den Randgruppen stark geändert hat. Große Teile der ehemals antiautoritären Bewegung haben in ihrer Einschätzung vom revolutionären Subjekt inzwischen den Schritt von den Randgruppen zum Industrieproletariat vollzogen. Damit hat sich auch die Einschätzung der Rolle, die die Randgruppen für eine sozialistische Bewegung spielen können, deutlich verändert. In einem Text zur Vorbereitung der Konferenz werden nun die gesellschaftlichen Außenseiterinnen in der heutigen Gesellschaft explizit mit dem Lumpenproletariat im 19. Jahrhundert verglichen. Der Vorbereitungstext führt dazu aus, dass das Lumpenproletariat damals der Spaltung der Arbeiterklasse diente, da dessen Bewusstsein zwiespältig sei. Die Vorstellung von den Randgruppen hat sich also inzwischen von ihrer positiven Bewertung als potenziell revolutionäre Subjekte zu einer Ablehnung aufgrund deren vermeintlich zwiespältigen Bewusstseins gewandelt. Damit hat sich auch die Einstellung gegenüber einer politischen Arbeit mit diesen Personengruppen geändert. In der Roten Pressekorrespondenz der Studenten-, Schüler- und Arbeiterbewegung wird dazu ausgeführt: Manche Genossen rechtfertigen ihre Arbeit etwa mit folgenden Argumenten. Die unterdrücktesten Schichten der Gesellschaft, die Randgruppen, haben das größte Interesse an der Veränderung der Machtverhältnisse und sind am ehesten bereit und in der Lage, dafür zu kämpfen. Theorie von Marcuse. Diese Genossen nehmen in der Tat an, dass die Entstehung von Klassenbewusstsein ein mechanistischer Akt sei. Dies ist eine typische kleinbürgerliche Einschätzung, die nicht von einer Bedingungsanalyse der Befreiung des deklassierten Proletariats ausgeht, sondern, wie sollte es auch anders sein, von unseren Wünschen. Aus diesem Abrücken von der Randgruppentheorie ziehen große Teile der Bewegung nun den Schluss, sich vorrangig um die Ausbildung proletarischer Kader aus der Industriearbeiterinnenklasse zu bemühen. Dies wird dann auch deutlich im Fazit, das die Berliner Randgruppenkonferenz zieht. Trotzdem ist das Ergebnis des Seminars festzuhalten, dass der überwiegende Teil aller anwesenden Gruppen darin übereinstimmte, dass die strategischen Schwerpunkte der Bewegung in der Stadtteilarbeit, insbesondere proletarische Erziehungsarbeit, der Betriebsarbeit und den Anstrengungen zum Aufbau einer proletarischen Organisation liegen müssen und nicht in der Weiterführung oder dem Neubeginn punktueller Arbeit mit deklassierten Proletariern. Einzig die Frankfurter Gruppe, das ist die einzige teilnehmende Gruppe, die sich auch aus ehemaligen Fürsorgezöglingen zusammensetzt, hält zumindest in Teilen noch an der Einschätzung der Randgruppen durch Marcuse fest, aber die anderen lehnen das inzwischen radikal ab. Ich habe jetzt schon beschrieben, dass ja sehr viele, also dass es das sogenannte Gründungsfieber gibt und sehr viele neu entstehende Gruppierungen auftreten. Und diese neuen Gruppen begreifen sich meist in Analogie zur Situation in Russland zu Beginn des 20. Jahrhunderts und in der Begrifflichkeit Lenins als Zirkel, das heißt als Keimform der aufzubauenden kommunistischen Partei. Und aus der Überwindung dieses Zirkelwesens sollte dann eine bundesweit relevante revolutionäre KPI in der Tradition der Komintern der 20er Jahre entstehen. In dieser Entwicklung kommt dann dem Maoismus eine zentrale Rolle zu. Seine deutsche Spielart entsteht dabei direkt aus der antiautoritären Bewegung selber heraus. Dort gibt es schon länger eine gewisse Sympathie mit dem chinesischen Revolutionsführer und der chinesischen Kulturrevolution. Aber dieser positive Bezug durch Teile der Studierendenbewegung hat dabei in erster Linie projektiven Charakter. Das heißt, die westlichen Rezipienten lesen aus den Ereignissen im Fernen Ost das heraus, was sie für ihre Ideologiebildung gebrauchen können. Der Maoismus und die Kulturrevolution werden so zu Images, die mehr über die Protestbewegung hierzulande aussagen, als über die historischen Ereignisse in China. In der Bundesrepublik dient diese Bezugnahme zur doppelten Abgrenzung. Einerseits gegenüber den herrschenden Verhältnissen im Westen, in dem auf eine scheinbar verwirklichte sozialistische Gesellschaft verwiesen wird, aber auch gegen den Staatskapitalismus östlicher Prägung, dem der revolutionäre Elan des Maoismus entgegengehalten wird. Ein weiterer wichtiger Grund für die Attraktivität der Kulturrevolution findet sich in seiner Jugendlichkeit. Dies ermöglicht die Übertragung der chinesischen Verhältnisse auf die eigenen gesellschaftlichen Zustände. Wie in China die Jugend gegen die alten Kader rebelliert, die angeblichen Sozialismus bedrohen, so protestiert auch in Westdeutschland die Jugend gegen die Herrschaft der alten Eliten, die oft genug noch aus den alten Nazis besteht. Treffend wird dies bei der Gedenkdemo an die Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 1969 veranschaulicht, als dort die Parole »Sie sind alt, wir sind jung, Mao Zedong« gerufen wird. Mao wird in dieser Weise zur Ikone des antibürgerlichen Protestes und Gerd Köhnen sieht in ihm die radikalste und plakativste Antithese zur alten bürgerlichen Welt, ebenso wie zur alten reformistischen Linken. Da ist natürlich dann auch kein Wunder, dass die Kulturindustrie sich des chinesischen Revolutionsführers bemächtigt und von Brigitte Bardot bis Paul Breitner der Mao-Look modern wird. Doch dieses anfangs noch eher lockere Spiel mit dem antibürgerlichen Mao-Image wird dann relativ schnell durch das tröge Zitieren des großen Vorsitzenden zur Legitimation der eigenen Kaderorganisation abgelöst. Und Mao wird eingereiht in die Ahnengalerie der sozialistischen Klassiker, die in dogmatischen Schulungskursen gepaukt werden müssen. Mit dieser Neuorientierung ändert sich natürlich auch die Sichtweise auf die Intellektuellen, und da die meisten Aktivistinnen in den linken Zirkeln immer noch Schülerinnen und Studenten sind, also auf die eigene Rolle im Revolutionsprozess. Im Gegensatz zur antiautoritären Phase, wo man den Intellektuellen ja noch diese Katalysatorfunktion mit Herbert Marcuse zugestanden hat, wird nun auch dort zunehmend auf marxistisch-leninistischen Ansichten zurückgegriffen. Die Intellektuellen gelten nun nur noch als Bündnispartner des Industrieproletariats und sollen sich diesem unterordnen. Zumindest in der Theorie. Denn in der Praxis ergibt sich ein ganz anderes Bild. Denn nach Lenins Auffassung sind nämlich die Arbeiterinnen nur in der Lage, ein sogenanntes trade-unionistisches, also ein gewerkschaftliches Bewusstsein zu entwickeln. Das heißt, nach Lenins Auffassung können die Arbeiterinnen nur für die unmittelbaren materiellen Verbesserungen wie höhere Löhne oder kürzere Arbeitszeiten kämpfen, aber sie können sich keine umfassende gesellschaftliche Erklärung für ihre Position als ausgebeutete Klasse erarbeiten. Und diese analytische Weitsicht, die bleibt den Berufsrevolutionären eigen und die rekrutieren sich eben vornehmlich aus den bürgerlichen Klassen. Und somit gelingt der leninistischen Parteitheorie hiermit das Kunststück, sich als Intellektuelle einerseits dem Proletariat unterzuordnen, aber andererseits über die Partei der Berufsrevolutionäre doch die Führung über die Arbeiterinnenklasse zu behalten. Das Proletariat wird dadurch zum Objekt, das von den Revolutionären geformt werden muss. Oder wie es Maxim Gorki ausdrückte, für Lenin ist die Arbeiterklasse dasselbe, was für den Metallurgen das Erz ist. Den Leninismus kann man somit als Legitimationsideologie für die Führungsrolle der Intellektuellen über die Arbeiterklasse definieren. Diese These hatte der holländische Rätekommunist Anton Pannekoek bereits 1938 in seinem Aufsatz Lenin als Philosoph aufgestellt. Er schreibt darin über die Funktion des Leninismus in der russischen Revolution. Diese materialistische Philosophie war gerade die richtige Lehre für die Masse der neuen russischen Intelligenz, die voll Begeisterung in Naturwissenschaft und Technik die Basis einer von ihnen geleiteten Produktion erkannte und die als neue herrschende Klasse eines Riesenreichs die Zukunft vor sich offen sah. Dieser Text ist 1969 erstmals auf Deutsch erschienen, und zwar in der renommierten Europäischen Verlagsanstalt, und hätte der zerfallenen Studierendenbewegung eine Warnung sein können. Doch die in der neoleninistischen Aufbauorganisation Aktiven wehrten diese Gedankengänge ab und verfolgten weiterhin konsequent das Ziel, eine bolschewistische Partei aufzubauen. Die KPDML schreibt dann auch entlarvend offen über ihre Motivation, die kommunistische Partei aufzubauen. Sollen wir warten, bis die sich ständig verschärfenden Klassenauseinandersetzungen in Deutschland einen Grad erreicht haben, an dem die Massen spontan, ohne die notwendige Führung durch eine marxistisch-leninistische Partei zu handeln beginnen? Die Frage, warum die Partei dabei für die marxistisch-leninistische Strömung eine so zentrale Funktion einnimmt, wurde auch schon sehr früh von linken Kritikern der Sowjetunion gestellt, wie das folgende Zitat der Gruppe Internationaler Kommunisten Hollands aus dem Jahr 1934 belegt. Der absolute Führungsanspruch der revolutionären, kleinbürgerlichen, jakobinischen Intelligenz verbirgt sich hinter der bolschewistischen Auffassung von der Rolle der Partei in der Arbeiterklasse. Die Unterordnung der kämpfenden Arbeiterklasse unter die kleinbürgerliche Führung begründet der Bolschewismus mit der Theorie von der Avantgarde des Proletariats, die er in seiner Praxis bis zu dem Grundsatz ausbaute, die Partei verkörpert die Klasse. Sie ist also nicht Werkzeug der Arbeiterschaft, sondern die Arbeiterschaft ist ihr Werkzeug. Der Aufbau der Partei dient also perfiderweise der Aufrechterhaltung der Vormachtstellung der Intellektuellen über die Arbeiterinnen und das Ganze im Namen der Arbeiterinnenklasse. Diesem historischen Vorbild aus der russischen Revolution folgen nun immer größere Teile der Protestbewegung nach. Die Mitgliedsorganisation des Sozialistischen Deutschen Studentenbundes wird 1970 liquidiert und mit dem Aufbau leninistischer Kaderparteien begonnen. Bereits vorher, im Februar 1970, stirbt der theoretische Kopf der Anti-Autoritär-Bewegung, Hans-Jürgen Krahl, bei einem Autounfall. Und auch Rudi Dutschke zieht sich nach dem Mordanschlag auf sich längere Zeit aus der Bewegung und auch aus Deutschland zurück. Er beobachtet die Entwicklung aber auch sehr genau aus dem Ausland und schreibt 1970 in einem Brief an Herbert Marcuse: Die Zerschlagung der Substanz des subversiven Denkens, wie es leider gerade in der Anti-Marcuse-Welle noch immer läuft, zeigt sich katastrophal im Verlust revolutionärer, antiimperialistischer Sensibilität, wie sie durch die widersprüchliche Dialektik von Aufklärung und Aktionen zwischen 1964 und 1968 entwickelt hatten. Ich spreche nicht gegen radikale Repräsentanten des linken Lagers, spreche vielmehr gegen die, die meinen, die neuen Erscheinungen der illegalen Streiks der Arbeiter erfordere den unmittelbaren Aufbau einer typischen bolschewistischen Kaderpartei, um den immer stärker werdenden Repressionsapparat des kapitalistischen Staates entgegentreten zu können. Die weiterhin subversive Seite universitären Lebens, Denkens und Handels wird von den meisten dieser Freunden immer mehr abgetan als kleinbürgerlicher Rest. Ihre Unfähigkeit der subversiven Vermassung des universitär-gesellschaftlichen Widerspruchs ersetzen sie durch bolschewistische Kaderpartei. Doch diese hellsichtige Kritik, die Dutschke hier an der proletarischen Wende der Protestbewegung formuliert, ist inzwischen in eine Defensivposition geraten und wird in den folgenden Jahren innerhalb der radikalen Linken immer mehr zu einer Minderheitenposition. Zunehmend verbreiten sich Positionen, wie sie etwa das Organ der marxistisch-leninistischen Gruppen an der Universität in Tübingen, der Rote Pfeil, 1970 formuliert. In diesem ideologischen Kampf ist in der gegenwärtigen Phase Folgendes bemerkenswert. Mit offensichtlich bürgerlichen Ideologien wie Marcuse, Gortz etc. kann man heute die Thesen, die man beweisen will, nicht mehr untermauern, wenn man noch als Sozialist gelten will. Den Einfluss, den dissidente Traditionen der Arbeiterinnenbewegung auf die antiautoritären Studierenden hatten, erklärten sich die nun aus den neoleninistischen Zirkeln entstandenen K-Gruppen als gezielte Verschwörung der Herrschenden. So schreibt etwa die KPDML über Herbert Marcuse. Von der Bourgeoisie wurde der Konterrevolutionär Marcuse groß als Revolutionär herausgestellt und seine antimarxistischen Theorien verbreitet, um die revolutionären Studenten- und Jugendbewegungen niederzuhalten bzw. sie in ungefährliche Bahnen zu lenken. Und so wurde innerhalb von nur wenigen Jahren aus dem Idol der Studenten ein bürgerlicher Konterrevolutionär. Dies zeigt die gravierenden Änderungen, die die Bewegung durchlaufen hat. Die Protestbewegung hat sich inzwischen zersplittert und aufgeteilt in verschiedene Strömungen. Da gibt es unter anderem die an der Moskauer Politik orientierte orthodox-kommunistische DKP. Es gibt die aktionistische Sponti-Bewegung, die vor allem innerhalb eines subkulturellen Milieus agiert. Es gibt diejenigen, die den bewaffneten Kampf aufnehmen. Es gibt Anhänger klassischer Strömungen der radikalen Linken, die in der Bundesrepublik bisher eher marginalisiert waren, wie etwa der Trotzkismus oder der klassische Anarchismus. Dann gibt es eine große Gruppe, die unter dem Slogan des Marsches durch die Institutionen wieder im System ankommt. Eine große Anzahl von Anhängern östlicher Religionen, Psychosekten und esoterischer Vereinigungen. Es bildet sich eine neue Frauenbewegung aus der antiautoritären Studierendenbewegung heraus. Und es bilden sich, und darauf habe ich bisher ja immer wieder, bin ich immer wieder eingegangen, die marxistisch-leninistischen Gruppierungen, aus denen dann im Folgenden die sogenannten K-Gruppen entstehen. Und auf die will ich mich auch weiter konzentrieren. Anfang der 70er Jahre sind die K-Gruppen, also zahlenmäßig hinter der DKP, die einflussreichste Strömung der radikalen Linken in der Bundesrepublik. Und seit dem Jahreswechsel 68-69, wo die jetzt ja schon mehrfach erwähnte KPDML sich gründet, bis zum Jahr 1973 entstehen die verschiedenen relevanten K-Gruppen. Die will ich zumindest mal alle genannt haben, also die relevanten zumindest. Eben die KPDML, dann wäre da die Kommunistische Partei Deutschlands Aufbauorganisation, die aus dem Berliner SDS heraus entsteht. Der Kommunistische Bund Westdeutschlands, der 1973 nach einem längeren Prozess von verschiedenen Gruppen entsteht. Sehr wichtige Rolle spielt da der SDS in Heidelberg. Dann gibt es den Kommunistischen Bund, der vor allem in Hamburg aktiv ist, bei dem unter anderem Thomas Ebermann Mitglied war. Es gibt den Kommunistischen Arbeiterbund Deutschlands, der aus der Tübinger Studierendenbewegung entsteht und aus diesem KABD entsteht dann später, 82 oder 83 glaube ich, die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands, MLPD, und die gibt es ja auch heute noch. Und dann gibt es noch den Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD, die gibt es auch heute noch, die vor allem auf Bayern konzentriert ist. Also neben diesen sogenannten sechs Zentren der K-Gruppen gibt es noch eine unzählige weitere, kleinere Organisationen, aber die können keine große gesellschaftliche Relevanz für sich beanspruchen. Die K-Gruppen insgesamt sind in den 70er aber schon eine sehr bedeutende Strömung. Also es gibt Schätzungen, dass zwischen 100 und 150.000 Menschen in den 70ern organisiert sind. Inhaltlich waren alle K-Gruppen zu Beginn am Marxismus, Leninismus, maoistischer Prägung orientiert. Sie selbst verstanden sich als Kaderorganisationen in der Nachfolge der bolschewistischen Partei und unterscheiden sich folglich auch nur in Nuancen voneinander. Michael Steffen, der hat eine Monographie, also eine sehr lesenswerte Monographie über den KB, also den Kommunistischen Bund, geschrieben. Der unterscheidet trotzdem die K-Gruppen in drei Kategorien. Da wären zum einen die sogenannten ultralinken Parteien, also er macht das anhand oder mit der Terminologie der klassischen stalinistischen Zeit. Also einerseits die ultralinken Parteien KPDAO und KPDML. Die beiden treten besonders verbal radikal auf, lehnen jede konkrete Veränderung ab als reformistisch und ökonomistisch. Sie vertreten zum Teil die Sozialfaschismus-These der KPD der Weimarer Republik. Und im Rahmen der sogenannten Drei-Welten-Theorie vertreten sie auch nationalistische Positionen. Kurz zur Erläuterung, also die Sozialfaschismus-These basiert auf der Annahme, dass die Sozialdemokratie sozusagen den linken Flügel des Faschismus stellt und da dieser eben nicht offen faschistisch auftritt, sondern verdeckt, wäre der Sozialfaschismus sogar gefährlicher und müsse auch erstmal vorrangig bekämpft werden. Für KPdAO und KPdML zählen neben ganz klassisch also der SPD auch alle an der Sowjetunion orientierte Gruppen, wie etwa die DKP, als sozialfaschistisch. Und auch die Sowjetunion an sich wird als sozialfaschistisch eingeschätzt. Zur Drei-Welten-Theorie. Diese wurde 1974 von Deng Xiaoping formuliert. Sie geht davon aus, dass es eben drei Welten gibt. Die erste Welt sind die beiden Supermächte, UdSSR und USA. Dabei wird die Sowjetunion aber als die aggressivere politische Macht eingeschätzt, da die aufsteigende Macht ist und die USA eher die niedergehende Macht. Die europäischen Staaten, Japan, Australien bilden dann die zweite Welt und die dritte Welt stellen dann die Länder Afrika, Asiens und Lateinamerikas unter der Führung Chinas. Und um nun gegen die hegemonialen Bestrebungen der ersten Welt vorzugehen, empfiehlt die Kommunistische Partei Chinas ein Bündnis zwischen zweiter und dritter Welt. Und aufgrund der außenpolitischen Interessen der Volksrepublik richtet sich die Drei-Welten-Theorie auch sehr viel schärfer gegen die Sowjetunion als gegen die USA. Diese Vorgaben führen dann in Deutschland zur sogenannten Politik der Vaterlandsverteidigung. Und KPdAO und KPdML fordern dann unter anderem eine Aufrüstung der Bundeswehr gegen die angeblich sozialfaschistische Bedrohung durch die Sowjetunion. Der SPD- und FDP-Regierung werfen sie Vaterlandsverrat vor, da diese die Bundeswehr mutwillig schwächen würden und somit dem Sozialfaschismus den Weg ebnen würden. Ja, es kommt dann noch zu einer zahlreichen weiteren nationalistischen Äußerung dieser Parteien. Also das war jetzt sozusagen die erste Strömung, die ultralinken Parteien. Die zweite Strömung wären dann die zentristischen Bünde, das wären dann KBW und KB. Die sind realpolitisch pragmatischer orientiert und stellen zum Teil auch radikaldemokratische Forderungen auf. Und drittens sind dann, die dritte Strömung sind dann die rechten Bünde, das wäre dann Kommunistischer Arbeiterbund und der Arbeiterbund zum Wiederaufbau der KPD. Die sind in ihrer Anfangszeit, legen die ihren Schwerpunkt auf Betriebsarbeit und äußern sich kaum oder sind kaum aktiv außerhalb der Betriebe. Das ändert sich dann allerdings relativ schnell. Insgesamt kann man sagen, dass die K-Gruppen sich in fast allen Gebieten in das direkte Gegenteil der anti-autoritären Bewegung entwickeln, der sie daraus selber entstanden sind. Also die Marxisten-Leninisten lassen sich dann die Haare abschneiden, die sie vor kurzem noch haben wachsen lassen. Sie lehnen Drogen und Popmusik ab, da diese angeblich nur der Spaltung der Klasse dienen und halten diese deutschen Sekundärtugenden hoch. Inhaltlich argumentieren die K-Gruppen nur noch mit den sogenannten sozialistischen Klassikern. Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao. Und die KPdML auch mit Enver Hoxha, dem Ministerpräsidenten Albaniens. Und da habe ich auch ein Demonstrationsbild gefunden von der KPdML. Und dann sieht man die Köpfe, die da getragen werden, also die Bilder von den Köpfen der Klassiker. Und da ist eben auch ein Bild von Enver Hoxha mit drauf. Dissidente Strömungen der Arbeiterinnenbewegung, die für die Theoriebildung der Anti-Autoritären noch konstitutiv waren, werden nun als Abweicher verketzert. Dies trifft natürlich auch die kritische Theorie. Und besonders auch Herbert Marcuse, der ja dem anti-autoritären Flügel am nächsten stand. Über deren Einfluss, also vor allem der kritischen Theorie, schreibt dann etwa die MLPD. Also die MLPD schreibt, viele Studenten, die sich gegen die zunehmende Reglementierung des Studiums und die immer autoritärer verlaufende Anpassung an die Profitinteressen der Industrie wehrten und gleichzeitig durch den Angriff der US-Imperialisten auf das vietnamesische Volk politisiert wurden, suchten nach einem Ausweg. Um ihnen den revolutionären Ausweg des Marxismus-Leninismus zu verbauen, bombardierten die bürgerlichen Verlage diese aufmüpfigen Studenten mit pseudorevolutionären Schriften von Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse und vielen anderen. Die Studenten, denen diese, in Anführungszeichen, kritische Theorie dieser Philosophen nicht mehr zusagten, wandten sich teilweise über Basisgruppen dem Marxismus-Leninismus zu und wurden dort in einem Sammelsurium linker Gruppen revisionistischen, undogmatischen, anti-autoritären, anarchistischen, trotzkistischen verdorben. Also die MLPD kann sich die große Bedeutung, die die kritische Theorie für die Studierendenbewegung innehatte, nur als konterrevolutionäres Manöver der Herrschenden erklären, die damit verhindern wollten, dass die Studierenden die Wahrheit des Marxismus-Leninismus kennenlernen. Wenn man heute so ein bisschen so die Sachen der MLPD liest, dann ist es heute auch immer noch so, dass sie jegliche Kritik an sich meistens dann immer ziemlich verschwörungstheoretisch aufbauschen und dann irgendwelche Geheimdienste und sonst was dahinter sehen, die das Ziel verfolgen, immer nur die MLPD zu schädigen, weil die MLPD die größte Gefahr wäre. Und so haben die auch das damals schon argumentiert, dass eben diese ganzen Schriften nur gegen die Theorie der MLPD sozusagen gerichtet gewesen sei. Andere K-Gruppen setzen sich ein bisschen intensiver noch mit der kritischen Theorie und nicht so holzschnittartig wie eben die MLPD auseinander. Schließlich stammen sie alle aus der antiautoritären Bewegung selber und müssen sich, und es gibt eben dieses Bedürfnis und auch diese Notwendigkeit, sich davon abzugrenzen. Der Kommunistische Bund Westdeutschland veranstaltet zum Beispiel im Rahmen seines revolutionären Volksbildungsprogramms im Winterhalbjahr 78-79 ein eigenes Seminar zur Kritik der kritischen Theorie. Aus dem zugehörigen Quellenheft lässt sich danach vollziehen, wie das Seminar abgelaufen sein wird. Also es gibt verschiedene Themenblöcke und da werden Texte der kritischen Theorie präsentiert und denen werden dann entweder Texte des KBW selber oder der sozialistischen Klassiker gegenübergestellt. Und so sollte dann wahrscheinlich der kritischen Theorie der Anspruch auf den Marxismus streitig gemacht werden. Bezeichnend ist dabei, welche Texte der KBW dabei verwendet. So zum Beispiel im Themenblock, wo es um die Faschismusanalyse der kritischen Theorie geht, setzen sie Auszüge aus Georgi Dimitrovs Referat vor dem 7. Weltkongress der Kommunistischen Internationale entgegen und verdeutlicht damit, dass der KBW an der orthodox-marxistischen Faschismusauffassung festhält. Bezeichnend ist ebenfalls, was im Quellenheft als Gegenüberstellung zu Adornos Theorie der Ästhetik präsentiert wird. Also neben einem Text von Mao zur sozialistischen Kunstauffassung finden sich dort dann Auszüge aus den ausgewählten Reden zur Kunst, Wissenschaft und Politik des sowjetischen Politbüro-Mitglieds und obersten Kulturfunktionärs der UdSSR, Andrei Alexandrowitsch Stanow. Dessen stalinistisches Kunstverständnis, das der KBW zur Kritik der adornischen Ästhetik verwendet, reproduziert mit seinem Insistieren auf der angeblich organischen Verbundenheit der Kunst mit dem Volk durch die Verwendung der biologistischen Formeln von den gesunden Prinzipien der Sowjetmusik und der Gegenüberstellung dieser Prinzipien gegen den individualistischen Formalismus einer kleinen Gruppe auserwählten Ästheten völkische Denkprinzipien. Und es verwundert daher auch nicht, dass es der gerade hier zitierte Chefideologe Stalins ist, der bereits 1946 eine nationalistisch-antisemitisch aufgeladene Kampagne gegen den wurzellosen Kosmopolitismus forciert hatte. Doch nicht nur aus den historischen Archiven des Stalinismus bedient sich der KBW, auch der Vorsitzende, der große Vorsitzende des KBW des Bundes, Gerhard, genannt Joscha Schmierer, verfasst programmatische Einlassungen im Theorieorgan Kommunismus und Klassenkampf. Darin verwirft er sowohl die kritische Theorie selbst als auch die Rezeption der kritischen Theorie durch den antiautoritären Flügel der Studierendenbewegung. Besonders Hans-Jürgen Krahl wird immer wieder angegriffen und der Beschönigung des Kapitalismus und des Imperialismus bezichtigt. Schmierer unterteilt dann darin die kritische Theorie in zwei Strömungen und diese Einteilung wird dann später von vielen marxistisch-leninistischen Kritiken nach ihm übernommen werden. Also da gibt es einmal eine kulturpessimistisch-anarchistische, die soll vor allem von Horkheimer repräsentiert werden, und eine reformistische, die durch Habermas repräsentiert wird. Diese Strömungen spiegeln sich nach der Meinung Joscha Schmierers auch in denen der Studentenbewegung nachfolgenden Gruppierungen wieder. Neben einer Fraktion, die dem Individuen Terror und der Subkultur anhängt und damit für ihn in der Tradition Horkheimers steht, vertrete die andere Fraktion reformistische Überzeugungen, die dann der Habermaschen Strömung der kritischen Theorie entsprechen. Seine Hoffnung setzt Schmierer aber auf eine dritte Fraktion, die aus der Studierendenbewegung hervorgegangen ist und die Rekonstruktion der marxistischen, leninistischen Theorie und Praxis in Angriff nehme und damit die Voraussetzungen zum Aufbau der proletarischen Kaderpartei geschaffen habe. Wenn man sich das aber im Rückblick anschaut, wird man feststellen, dass die Auseinandersetzung mit der kritischen Theorie, nachdem sich dann die K-Gruppen erstmal konstituiert haben, sehr deutlich abnimmt und keine große Rolle mehr spielt. In der Übergangsphase aus der antiautoritären Studierendenbewegung hin zu den ML-Parteien gibt es noch ein großes Bedürfnis, sich abzugrenzen, aber dem dann die Parteien und Bünde konstituiert sind, dann scheint das Thema abgehakt zu sein. Also je nach Partei und Bund, also das geht ja von 68, 69 bis zu 73, bis die Organisationen gegründet sind. Und danach spielt es keine große Rolle mehr. Und es lässt sich aber sagen, dass insgesamt die K-Gruppen auch kein irgendwie langanhaltendes Phänomen sind, sondern sich sehr stark auf die 70er Jahre begrenzen. Mit dem Tode Maos 1976 und der Änderung in der chinesischen Politik, aber auch aufgrund der eigenen Erfolglosigkeit geraten die K-Gruppen dann spätestens Ende der 70er Jahre in eine Krise. Und die KPDAU löst sich dann 1980 auf und ist dann die erste große Partei, die dann verschwindet. Die anderen Gruppen nähern sich dann zum Teil den neu entstandenen neuen sozialen Bewegungen an, also der Anti-AKW-Bewegung, Friedensbewegung, auch Frauenbewegung. Teilweise gehen sie in der Partei der Grünen auf und lösen sich dann nach und nach auf. Und die verbliebenen K-Gruppen isolieren sich immer weiter und heute existieren bis auf die MLPD keine relevante Gruppe mehr. Jetzt noch kurz zum Schluss die Frage, wie konnte es geschehen, dass aus der antiautoritären Bewegung, deren Ziel ja war, die gesamte Gesellschaft emanzipatorisch zu verändern und die sich dabei in erster Linie auf eben die Dissidentenströmungen in der Arbeiterinnenbewegung und des Marxismus, wie eben auch Herbert Marcuse berufen haben, wie aus diesen dann das glatte Gegenteil entstehen konnte. Nämlich autoritäre Kaderorganisationen, deren Vorbild die Modernisierungsdiktaturen Stalins, Maos und selbst Enver Hoxhas waren und die auch nicht davor zurückschreckten, einem Massenmörder wie Pol Pot zu hofieren. Also eine wirklich befriedigende Antwort konnte ich auf die Frage auch nicht finden und kann das auch nicht abschließend beantworten, aber es lassen sich doch vielleicht ein paar Überlegungen formulieren, die dieses Umkippen dann klarer werden lassen. Zum einen glaube ich, dass eine wichtige Rolle spielt der Umstand, dass es in der Bundesrepublik, anders als in anderen Ländern, keine Traditionslinien aus der Arbeiterinnenbewegung gab, sondern dass die durch den Nationalsozialismus vollkommen gekappt waren. Auch in den Nachkriegsjahren dann wird diese Politik durch das KPD-Verbot und Verbot weiterer linker Organisationen ja weiter fortgesetzt. Die Studierendenbewegung steht dann erstmal vollkommen alleine da und muss sich dann die Geschichte irgendwie abstrakt aneignen und hat keine konkreten Erfahrungen etwa mit den kommunistischen Parteien oder mit einer starken kommunistischen Partei. Ein weiterer wichtiger Punkt ist sicher auch die mangelhafte Beschäftigung der antiautoritären Bewegung mit dem Geschlechterverhältnis. Also schon innerhalb der antiautoritären Bewegung führt das zum Bruch. Die antiautoritären Frauen bilden eine eigenständige Frauenbewegung, eine eigenständige feministische Strömung. Innerhalb der K-Gruppen ist das Geschlechterbild dann nochmal rigider. Also Männer als aktive Straßenkämpfer, Theoretiker, Organisatoren, während Frauen dann höchstens so unterstützende Aufgaben wie Flugblätter abtippen, Kinder betreuen etc. haben. Wie gesagt, das gab es schon bei den Antiautoritären, aber bei den K-Gruppen ist das dann nochmal gesteigert und da wird es dann zum Teil auch ideologisch noch gerechtfertigt. Es wird von sauberen Beziehungen gesprochen und der Feminismus wird als bürgerliches Klassenspaltungsmittel abgelehnt. Also da kann man so eine Linie so gewissermaßen sehen, dass dieser Punkt, der innerhalb der antiautoritären Bewegung vernachlässigt wurde, nicht aufgearbeitet wurde, dass der so eine Kontinuitätslinie zu den K-Gruppen bilden konnte. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Leninismus ein Phänomen der Niederlage, dass man ihn so deuten kann als Phänomen der Niederlage. Auffällig ist auch, dass in anderen Ländern, dass der Leninismus immer dann an Bedeutung gewinnt, wenn die Bewegung Niederlagen erlitten hat. Die marxistisch-leninistischen Gruppen in Deutschland entstehen erst, nachdem die Verhinderung der Notstandsgesetze, die Springer-Kampagne und andere Aktivitäten der Studentenbewegung gescheitert sind. So diese naive Vorstellung auf dem Höhepunkt der Bewegung von schnellen Erfolgen wurden schnell ernüchternd. Also es gab während der Bewegungsphase, hatte man halt das Vorstellung oder man fühlte sich als Teil einer weltweiten Bewegung. Es geschah ja auch auf der Welt überall, also vom Vietnamkrieg, also gerade 68, TET-Offensive, es gab die antikolonialen Bewegungen, es gab die ganzen Bewegungen in der industrialisierten Welt, also die Studierendenbewegungen in USA etc., Japan und überall. Man fühlte sich als Teil der Bewegung und es gab wirklich das Bewusstsein, dass man innerhalb von kürzester Zeit die Revolution erreichen könne. Und das wurde dann aber enttäuscht. Der Neoleninismus ist dann ein Produkt einer labilen Charakterstruktur. Diese Interpretation vertritt etwa der mit der antiautoritären Protestbewegung sympathisierende Psychologieprofessor Peter Brückner. Für ihn führt eine mangelnde Frustrationstoleranz vieler Teilnehmer der Bewegung, die sich aus der notwendigerweise langen Zeitdauer der erforderlichen Selbst- wie Gesellschaftsveränderung zu zwei typischen Formen der Reaktion. Einerseits in eine sich entpolitisierende Strömung der Selbstveränderung des Bewusstseins, die es dann etwa in der Kommunebewegung, Rückzug in Esoterik und Sekten und auch in Teilen des Spontaneismus ausdrückt und bei der dann die Revolutionierung der Gesellschaft vernachlässigt wird. Und die andere Strömung ist dann eine dogmatisierende Fraktion, und hier hat Brückner natürlich die K-Gruppen im Kopf, die die notwendigen antiautoritären Impulse der Veränderung der Verkehrsform und des Bewusstseins zugunsten einer scheinbaren Sicherheit der Parteiform verwirft und allein auf einen politischen Wandel der Verhältnisse setzt. Die Dialektik aus Selbst- und Gesellschaftsveränderung, die noch die antiautoritären Proteste bestimmt hat, wird nun jeweils zugunsten eines der beiden Elemente zurückgedrängt. Und dadurch wird jede revolutionäre Dynamik stillgestellt. Und auch der utopische Gehalt der Bewegung wird dadurch negativ aufgehoben. Vielen Dank.